Herzlich willkommen im Weiterdenken-Podcast von und mit Svenja Hofert. In meinem Interviewformat treffe ich Menschen, von denen ich überzeugt bin, dass ich mit ihnen gemeinsam etwas tiefer tauchen kann, dass sie also neue Erkenntnisse ein- und mitbringen können und damit meinen Hörern und Hörerinnen einen Mehrwert bieten. Heute habe ich Klaus Eidenschink ins Studio eingeladen. Klaus ist Gründer des Coaching-Zentrums Hephaistos in München. Klaus hat viele Bücher geschrieben und er ist Coach und Organisationsberater. Heute spreche ich mit ihm über das Thema Narzissmus. Klaus hat ein aktuelles Buch darüber geschrieben und er sagt, es gibt keine Narzissten. Es gibt nur narzisstische Nöte. Seid gespannt auf das, was wir beide gemeinsam entwickeln und besprechen und auf 60 spannende Minuten. Hallo Klaus, also ich bin wirklich, und das meine ich ganz ernst, total glücklich, dass du endlich in meinem Podcast bist und zu einem Thema, von dem ich weiß, dass es die Menschen einfach bewegt. Und zwar, da kann man wirklich sagen, jeden bewegt, nämlich Narzissmus. Und vielleicht magst du mal noch mal zwei Sätze zu dir sagen. In der Anmoderation habe ich ja schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Aber warum fasziniert dich dieses Thema so sehr?
Ach, das ist eigentlich wäre das jetzt eine lange Geschichte für so, oft, wenn man ein Buch schreibt oder sich mit einem Thema beschäftigt, hat das natürlich auch biografische Gründe. Und gefühlt war ich mit dem Thema schon in der Schule beschäftigt, damals eher sozusagen als derjenige, der gelitten hat unter Menschen, die halt sozusagen die Klassenführerschaft übernommen hatten und gerne auf Kosten anderer Witze gemacht haben. Und ich war dann in unterschiedlichen Kontexten, sowohl im Studium wie in verschiedenen Therapieausbildungen, immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Und erst recht als Organisationsberater und Coach und zunehmend mehr über die 40 Jahre, die ich jetzt überblicke im Bezug darauf und die Nöte und die Schmerzen und die Schäden und die Giftigkeit dieses Themas für die Betroffenen selber, aber auch für ihre Umwelt und für die Gesellschaft im Ganzen und die gerade eben auch die gesellschaftlichen Phänomene im Moment, die wir ja alle beobachten und unter denen ich jedenfalls leide, wie die Polarisierung, dass sich Menschen mit unterschiedlicher Meinung schon gar nicht mehr zuhören, sondern sich nur wechselseitig abwerten können und so weiter. Das hat mich motiviert, mich jetzt nochmal intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und dazu eben auch, wie du schon gesagt hast, ein Buch zu schreiben.
Bevor wir dann in die Tiefen des Themas eintauchen, und ich denke, für die Hörer wird es sich insofern lohnen, als wir den Anspruch hier haben, ich glaube, da bist du ganz genau wie ich, die Dinge weiterzudenken. Also es geht hier nicht um Oberfläche, das ist ganz, ganz wichtig. Aber bevor wir in diese Tiefen eintauchen, möchte ich dir noch mal ein paar Paare präsentieren und du sagst einfach deine Gedanken dazu. Also das erste Paar wäre Narzissmus oder Narzisst.
Ja, da muss ich nicht lange überlegen, das ist klar Narzissmus, weil ich ganz grundsätzlich gegen jede Form von Etikettierungen von Menschen bin. Menschen sind immer viel mehr als irgendein Etikett, ob das jetzt Narzisst oder ein Depressiver ist oder was auch immer. Und von daher sind solche Etiketten eher schädlich, weil es Menschen reduziert auf eine bestimmte Erlebnis- oder Verhaltensweise und das halte ich einfach für ungünstig.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das zweite Paar wäre Selbstoptimierung oder Selbstliebe.
Ja, im Zusammenhang mit Narzissmus, auch da ist Selbstoptimierung sofort das Wort meiner Wahl, weil Narzissmus eben durch einen Mangel an Selbstliebe nachgerade definiert werden kann.
Ja.
Und so gesehen ist das klar.
Okay. Das nächste Paar ist Bewunderung oder Liebe.
Da gilt das Gleiche wie für das Paar vorher. Also nachdem um mich selber lieben zu können, ich mich spüren muss, wer ich eigentlich bin. Mhm. Und das in narzisstischen Nöten eben genau nicht mehr möglich ist, bleibt Menschen, die in so einem seelischen Muster gefangen sind, nur Bewunderung als Schalenersatz für Liebe.
Genau, Bewunderung als Ersatz, ne? Genau. Und das Thema Selbstoptimierung.
Ja, und die Bewunderung gilt ja dann nicht mehr der eigenen Person, sondern das, was man präsentiert. Also wenn du so willst, der Bühnenperson oder der Leistung oder das, was man erreicht, oder mit dem berühmten Sparkassenwerbung, mein Haus, meine Frau, mein Boot, mein Aktiendepot und so weiter und so fort.
Genau, also Selbstoptimierung ist ja auch so ein wahnsinniger Trend. Also du würdest eher sagen, lieber Selbstliebe.
Ja, da werden wir ja vielleicht nachher nochmal drauf kommen, sozusagen, dass diese Sprüche, die ja auch in unserer Branche von vielen Kollegen geklopft werden, so unter dem Motto, werde die beste Version deiner selbst, das ist gewissermaßen der Inbegriff von narzisstischer Not. Ja, ja. Wer mit sich selbst im Reinen ist, muss überhaupt nichts werden. Weder die beste Version seiner selbst, noch die schlechteste, noch irgendwas dazwischen. Er ist einfach, was er ist. Und wenn man überhaupt solche Ziele hat und sich mit solchen Idealen beschäftigt, ist man schon sozusagen an der falschen Ausfahrt rausgefahren.
Das letzte Paar, was ich dir geben möchte, ist Not oder Begabung.
Ja, das ist, finde ich, jetzt eine interessante Gegensetzung, weil wir da mitten auch in den Streit der Zunft ja irgendwie geraten, weil es ja durchaus ernstzunehmende psychologische Richtungen gibt, die eben narzisstische Erlebnismuster oder Innenwelten als Begabung oder als Stärke empfinden, die man nutzen kann. Vielleicht, ich werde nachher sicher auch noch was sagen können dazu, wo ich auch den wahren Kern dieser Haltung irgendwie sehe. Aber das ist ein uraltes Wissen. Alfred Adler war da in der Psychoanalyse derjenige, der das am meisten ausgearbeitet hat, dass aus frühen Nöten immer Stärken für den erwachsenen Person dabei rauskommen. Also weil man in Not ist, entwickelt man etwas, was man an Kompetenz, an Talent, an Begabung irgendwie hat, baut es auf. Das ist aber wie ein Gerüst, wie ein Exoskelett, weil also das eigentliche innere Skelett fehlt, nimmt man die Prothese und die bastelt man natürlich mit dem, was man kann. Und drum ist hinter bestimmten Stärken und Begabungen, die aus narzisstischen Mustern erwachsen, ein abgrundtiefe Not.
Das ist vielleicht jetzt auch der gute Übergang zum nächsten Thema. Also ich möchte das Interview aufteilen in drei Blöcke. Erstmal geht es darum, den Begriff noch mal ein bisschen zu verstehen und hinter diese Fassade zu tauchen. Dann möchte ich noch mal ein bisschen, nicht viel, über Theorie sprechen und dann in die Praxis gehen. Also wenn wir mit dem Begriff anfangen, da sagst du ja jetzt auch, du sprichst von narzisstischer Not und hast es auch so erklärt, dass Begabung im Grunde oft aus der Not auch entsteht. Ja, das ist aber nur so eine Art von Exoskelett ist. Wie passiert das denn? Also wenn ich das jetzt höre, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da vielleicht auch mal ein Beispiel oder könntest du das erläutern, damit wir diesen Begriff auch besser verstehen?
Ja, ich mach's jetzt mal durchaus ein bisschen stereotyp oder holzschnittartig. Das kann man kritisieren, was ich da sag. Also, oder ich würde selber kritisieren, aber um erstmal die Hörer hier reinzuholen, eignet sich das vielleicht. Früher sind Kinder, also, und das ist schon das Problem, früher gibt's die ja nicht. Ja? Ja. Früher sind Kinder einfach auf die Welt gekommen. Die waren dann da, wie die Katzen irgendwie. Und man musste irgendwie mit ihnen zurechtkommen und wurden im Wesentlichen von der Hof- oder Dorfgemeinschaft erzogen, weil die Eltern gar nicht so viel Zeit hatten. Die waren am Feld und mussten arbeiten. So. Und man ist in einer riesen Geschwisterschar mit 1000 Cousinen und so weiter. Da konnten Kinder einfach erstmal schauen, wer sie sind. Mhm. Heute, wo Kinder ein Projekt sind, oft das Ergebnis langwieriger In-vitro-Befruchtungsaktionen, wo Kinder das Lebensglück sind und wo man ohne eigene Kinder nichts taugt, und die ganze Aufmerksamkeit den Kindern gilt, wo sie von früh bis spät bespaßt werden, wo man schon die Mozart-Musik laufen lässt während der Schwangerschaft. Also ich karikiere das jetzt durchaus mit einem bestimmten wertenden Unterton, wie man hören kann. Also wo Kinder nicht Kinder sind, sondern das zum Glück ihrer Eltern werden.
Ja.
In dem Moment landen Kinder im Film ihrer Eltern. Also sind schon sozusagen ungeboren, haben eine Funktion, die über ihr einfaches Dasein hinausgeht. Also sie wollen sie sollen Eltern glücklich machen.
Mhm. Stichwort Helikoptereltern zum Beispiel.
Ja, das ist dann die Zuspitzung davon. Aber das gibt es auch sozusagen in sehr viel milderer Form. Drum ist die bisschen blöde Botschaft im Kontext mit narzisstischen Nöten, dass die eher dadurch entstehen, dass Eltern zu gut sein wollen, also überengagiert sind, auch emotional, weil wir Kinder sind wahnsinnig schlau. Die sind nur vom ersten Atemzug an damit beschäftigt, worauf kriege ich Resonanz und worauf nicht. Also wann leuchten die Augen des Papas und der Mama, wenn ich was tue? Und wenn ich halt entzückend vor mich hinbrabbele und ich merke, dass dann ein Aufschrei ist, ein Selfie gemacht wird und es an die ganze WhatsApp-Gruppe verschickt wird, dann kriegen Kinder mit, etwas zu produzieren, was genau diesen Effekt hervorruft und nicht sich damit zu beschäftigen, was in ihnen wie in einem Sektglas einfach an Bubbles aufsteigt und dann an die Oberfläche kommt.
Also was sie selber sind, was sie selber wollen, was sie selber verkörpern können.
Genau.
Und,
um jetzt mal in diesem auch fragwürdigen Zuspitzung mal zu bleiben, also narzisstische Nöte entstehen einfach dadurch, dass man sich anfängt, nach etwas zu richten, was andere zufrieden macht, stolz, glücklich, froh, gelassen, entspannt und so weiter. Und nicht, was mich selber zufrieden, entspannt, gelassen und froh sein lässt. Und diese Orientierung, also diese Bühnenintelligenz, diese Art von übertrieben ausgeprägten Sensoren, also irgendwelchen Antennen, wo ich Alice Miller nannte das das Drama der begabten Kinder.
Mhm. Also, mein Lieblingsbuch mit 14 oder 15.
Ja, das so fragwürdig sie jetzt als Person war.
Ja.
Aber diese Darstellung dafür, welche Not dadurch entsteht, dass wir, Kinder versuchen, die Eltern glücklich zu machen, die ins Bewusstsein zu bringen. Das ist mir ein Teil des Anliegens, die sich mit dem Thema oder jetzt eben auch mit dem Buch oder auch unserem Gespräch gerade eben verknüpfe.
Also ich fand auch sehr interessant, was du jetzt gesagt hast, Bühnenintelligenz hast du, glaube ich, gesagt, und im Buch steht Fassadenkompetenz. Also man entwickelt eine Art von Fassadenkompetenz, und als ich das gelesen habe, da kommt man ja gar nicht umhin, sich eigene Bilder zu machen. Ich denke über meinen Sohn nach und denke, um Gottes Willen, was hast du da bloß gemacht? Hast du was gemacht? Eigentlich fühle ich mich unschuldig. Und dann denke ich halt, ist das nicht oft zu linear und zu einfach, das auf die Eltern zu schieben, weil ja so viele Faktoren auch zusammenwirken? Also man hat ja auch noch andere Begegnungspersonen und andere Identifikationen, die vielleicht ein Gegengewicht auch geben. Und dann denke ich, ist es vielleicht auch eine Frage, in welchem Alter passiert das? Also was meinst du dazu?
Also erstmal stimme ich dir da sozusagen mit einem uneingeschränkten Ja zu. Also natürlich ist das vollkommen Unsinn, monokausal alles gewissermaßen von frühen Kindheitserfahrungen abhängig zu machen. Weil wir leben einfach in einer Gesellschaft, die diese Muster, Selfie habe ich ja gerade schon genannt, Aber ich habe erst jüngst wieder gehört, also nur so als Nebenbemerkung von der Tochter einer weitläufigen Bekannten, die dadurch, dass sie halt ihre Instagram-Reels und TikTok-Videos immer über Filter laufen lässt, zunehmend ein Problem kriegt, in den Spiegel zu schauen.
Ja.
Weil sie im Spiegel gewissermaßen halt ungefiltert ihr Gesicht sieht und tatsächlich eine Körperschema-Störung entwickelt, wie man jetzt psychologisch sagen würde. Mhm. Also, und das macht natürlich genauso viel wie Eltern Erfahrungen oder sowas, weil die Neuroplastizität des Hirns, die ist bis 90 gegeben und man kann mit 12 oder 13 oder 15 genauso narzisstische Notmuster ausbilden wie mit 15 Monaten. Also von daher ja. Gleichzeitig ist das, was ich gesagt habe, mit diesen feinen Antennen und dass die Orientierung weggeht von der Selbstwahrnehmung hin zu dem, was Effekt mit sich bringt. Mhm. Ne? Und ich war jahrelang im Kindergartenvorstand und habe hospitiert und dann konnte man Dreijährige beobachten, die posen, die mit mir flirten, also die ganz früh schon sozusagen ganz offensichtlich damit beschäftigt sind, nicht in den Raum zu kommen und zu schauen, was ist da und was will ich jetzt, sondern welche Möglichkeiten gibt es, Eindruck zu machen, also Wirkung bei anderen zu erzielen.
Wirkung bei anderen, ja.
Und das ist schon eine Gesamtgemengelage. Dass das wiederum, was ich vorher von den Eltern gesagt habe, ich so viele Eltern beobachte, für die Kinder das entscheidende Lebensprojekt sind, hängt allerdings, und um das zu bestärken, hängt allerdings auch noch wieder mit Kriegstraumatisierungen der Großeltern irgendwie zusammen, weil sich solche Sinnfragen dieser Art, was braucht es eigentlich, damit ich ein guter Mensch bin, halt besonders schnell oder besonders intensiv von Menschen gestellt werden, die ihrerseits Eltern hatten, die eher in einem depressiven Shutdown aufgrund Traumatisierungen waren.
Mhm. Also wir sind ja noch dabei, den Begriff zu definieren. Und ich möchte mal herausstreichen, was du sagst. Es gibt keine Narzissten. Ganz wichtig finde ich das bei der Definition. Es gibt Narzissmus. Und du sprichst von narzisstischer Not. Ne? Also wenn wir das vielleicht so als Eckpunkte nehmen. Dann oft wird ja dieser Grandiositätsbegriff eingebracht bei der Definition von Narzissmus. Und manche sprechen von grandiosen Narzissten. Und dann gibt es die anderen, habe ich vergessen, wie man die nennt. Also,
ja, erfolglos oder gescheitert.
Ja, die erfolglosen Narzissten oder die introvertierten Narzissten. Wenn du diese narzisstische Not mal ins Erwachsenenalter hebst, wie merke ich das, wenn ich im Organisationskontext tätig bin? Wo zeigt sich das?
Ich knüpfe erstmal noch an, weil das so wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Not braucht ja eine Bewältigungsstrategie, egal welche. Da ist jetzt macht narzisstische Not ja keine Ausnahme. Und diese Bewältigungsstrategie wirft Symptome aus. Und Grandiosität oder irgendwann grandios zu scheitern oder eigentlich erfolglos zu sein und trotzdem zu denken, man hätte das Zeug zum Bundeskanzler, sind Symptome dieser Not. Und dann drängt sich in einer gewissen Hinsicht natürlich auf, gewissermaßen die Auswirkungen der Überlebensstrategie dann als Merkmal von Narzissmus zu beschreiben. Das halte ich aber psychologisch für ungünstig von der Theoriebildung her, weil es ist geht ja darum, die eigentlichen Anlass für diese Überlebensstrategien in den Blick zu kriegen. So, und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage. Und die eigentliche Not ist im Verlust von Selbstwahrnehmung. Weil Selbstwahrnehmung entwickelt sich durch Fremdwahrnehmung.
Ja.
Ja, also alles, was wo ich nicht gespiegelt werde, was man, wie man da psychologisch dazu sagt, verkümmert gewissermaßen in uns Menschen. Und wenn ich immer gespiegelt wurde für das, was die Bezugspersonen in mir sehen wollen oder wollten, und nicht in dem, was von mir sich ausgedrückt hat, dann lerne ich, verlerne ich, mich zu spüren und verliere gewissermaßen im engen Sinn des Wortes mich selbst.
Genau, ich verliere den Bezug zu mir. Ne? Ich habe das, leider hatte ich keine Ausbildung, die mir das so gesagt hat. Ich habe es einfach beim Machen. Ich habe jahrelang als HR-Consultant gearbeitet und so Outplacement-Projekte gemacht mit vielen, vielen Managern. Und ich habe das so gespürt. Ne? Da ist so gar keine Beziehung. Da ist gar kein, was die reden, hat gar keinen inneren Bezug. Also gar keine Verkörperung, keine körperliche Abbildung. Nicht. Genau. Ja. Und da dachte ich, was ist das? Ne? Also, und habe mir erst nach und nach so erschlossen, wie man sich das eigentlich auch psychologisch dann erklären kann, war Gott sei Dank auch mit einer Psychotherapeutin in einer Bürogemeinschaft. Also von daher finde ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ne? Weil wir täuschen uns, glaube ich, oft auch in dem, was wir dann sehen. Ne? In den Phänomenen,
Also da sind wir wieder bei dem Bewundern. Also je mehr ich Menschen bewundere, desto vorsichtiger werde ich. Ja, weil dann immer die Gefahr ist, dass ich irgendetwas serviert kriege, was mich beeindrucken soll und nicht sehe, was jemand ist. Und wenn man diese Selbstwahrnehmung verloren hat, hat es in Organisationen, das war jetzt gerade eben deine Frage, natürlich große Vorteile. Weil wenn ich nicht spüre, wenn ich müde wäre, kann ich für die Extrameile gehen. Ja, wenn ich überhaupt Probleme habe, mich zu spüren, dann sind mir die Außenreize und die Sicherstellung permanenter Außenreize natürlich hoch willkommen. Also work hard, play hard.
Genau. Ja,
dann arbeite ich 14, 16 Stunden und anschließend geht's in den Club. Man wirft irgendwas ein, was mich pusht und hab dann noch eine durchtanzte Nacht. Also je mehr innere Leere, was jetzt mein Wort wäre für narzisstische Not, desto mehr muss diese Leere mit was Äußerem gefüllt werden.
Ja, also immer mehr. Ne? Pausen können kaum ausgehalten werden.
Genau.
Es denken gibt keine Sie mal, was ist Ihr Bedürfnis? Genau.
Ich habe erst letzte Woche wieder einen Coachee gehabt, der halt vom Arzt geschickt wird, weil er, wenn er abends um 9 nach Hause kommt, nachdem er um 7 ins Büro gegangen ist, die sich die Stirnlampe aufsetzt und erstmal noch für den Halbmarathon oder für den Triathlon trainiert. Also, wo dann auch der Sport ja nichts mehr ist, wo der Körper regeneriert oder einen Ausgleich findet, sondern weiter einfach nur Stresshormone ausgeschüttet werden. Ergo ist das auch ein Grund, warum diese Art von Not in Organisationen und insgesamt in einer Leistungsgesellschaft natürlich Wettbewerbsvorteile mit sich bringt und so gesehen, dass halt gerade unter Coaches und Beratern ein Phänomen ist, wo man bei vielen, vielen Klienten und Kunden dann damit zu tun kriegt.
Ich mache mal jetzt was nicht in unserem Gesprächsskript gestanden hat. Also ich habe gerade so einen Impuls und denke so an die Vorstellung von Coaching in Unternehmen, in Organisationen. Das ja oft auch, ich habe zum Beispiel Freunde, die so amerikanisch zertifiziert sind, was oft so ein Pushen ist. Ne? Also das ist gar nicht so, dass man guckt, was möchte die Person oder einen Bezug zu den eigenen Gefühlen wiederherstellen, sondern das ist eher höher, schneller, weiter. Das heißt, es wird eher das bestätigt mit angeblich Mitteln des Coachings, als dass die Person beachtet wird. Fällt mir gerade so ein, also vielleicht.
Ja, das passt genau zu dem, was ich gerade versucht habe zu formulieren.
Ja, genau. Und wir sind ja noch ein bisschen bei der Definition. Und ein Aspekt finde ich nochmal ganz wichtig, den du auch immer wieder ausgedrückt hast, du hältst nichts von narzisstischer Persönlichkeitsstörung, ne? Also nicht nur nicht von dem Narzisst, sondern auch als Störung, ne? So das gehen ja viele, die mit wenigen Informationen direkt bei anderen eine Störung definieren.
Ja, ich mag den Begriff Störung nicht. Mhm. Ja, was es sehr wohl gibt, sind so ausgeprägte narzisstische Innenorganisationsmuster der Seele, sage ich mal etwas kompliziert so, dass diese jetzt das, was man krankheitswertig dann nennt, also Symptome auswerfen, die wo man dann sagt, das ist eigentlich Therapie- oder behandlungsbedürftig. Mhm. Sowas gibt es natürlich, wenn das anfängt, mit Selbstverletzungen einherzugehen, wenn man am Körperschema da arbeitet, also wenn man sich nur noch 35 Kilo wiegt und sich trotzdem zu dick fühlt. Das sind ja alles auch narzisstische Nöte. Und wenn das solche Symptome hat, dann kann man schon von einer narzisstischen Persönlichkeit sprechen oder ich würde sagen von einem sehr ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitsmuster. Und damit ist natürlich auch die Selbstregulation gestört. Mhm. Und wenn man Störung in der so gebraucht, in dem semantischen Sinn, dass man sagt, ich habe keinen Bezug mehr zu mir und weiß nicht, was ich will und tue zu viel von dem, was mir nicht gut tut und so weiter und so fort, dann finde ich es auch legitim, von Störung zu sprechen.
Wobei wir dann auch ein bisschen zu einem kurzen theoretischen Ausflug gekommen sind. Es gibt die Theorie, ich kann nicht mehr genau sagen, wo ich die gelesen habe, dass Narzissmus die Grundstörung für alle anderen sind. Also dass quasi so Borderline oder auch andere Themen quasi als Grundstörung immer Narzissmus haben. Wie siehst du das?
Das ist halt immer auch die Frage, wie der Begriff dann gebraucht und definiert wird. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so weit weg von dem, wie ich es versuche zu beschreiben. Also in dem Moment, wo ein ganz grundlegender Mangel an Resonanz, am Lernen, ich zu sagen, in dem jemand kein Echo auf seine Vitalität gekriegt hat, indem er seine Kraft für andere und nicht für sich einsetzen musste, indem er nie wirklich loslassen und überhaupt nichts sein musste und so weiter. In dem Moment, wo so eine Not oder solche Erfahrungen gewissermaßen die gesamte Selbstorganisation betreffen und so eine Leere entsteht, dann ist das natürlich der Boden, darauf aufbauend weitere Probleme zu erzeugen in dem, was man seelische Selbstorganisation nennt. Mhm. Ja, dann kriege ich kein kohärentes Selbstgefühl mehr. Dann fange ich an, chronisch an mir selbst zu zweifeln. Das muss man sich klar machen. Ich habe hier öfter Leute gehabt, die sehe ich abends voller Inbrunst, voller Überzeugung in der Talkshow oder im Heute-Journal sprechen. Und sitzen hier und sind ein Ausbund an Selbstzweifel. Also die kasteien sich sozusagen mit der gedanklichen Nilpferdpeitsche und schlagen sich auf den Rücken und haben da nur noch Striemen. Das ist, wenn man das nicht selber erlebt hat, jetzt in so einer Rolle, wie ich sie habe, welche Abgründe sich auftun bei Menschen, die mega erfolgreich sind. Und manchmal kriegt man es ja mit im Medien- und Showbereich, ja, dass dann ein Robbie Williams in der Suchtklinik ein- und ausgeht eine ganze Zeit seines Lebens. Und da könnte man jetzt viele andere nennen. Dann kriegt man so eine Ahnung, was da eigentlich los ist. Ja, oder wenn man beobachtet auf Netflix, wie ein Johnny Depp mit seiner Amber den Scheidungsgericht vor Gericht ausagiert, dann kann man ja ahnen, was für Abgründe da in den Menschen sind. Und so gesehen ist das schon die Basis für viele Phänomene, die die Psychologie dann mit ganz unterschiedlichen Worten benamst.
Belegt am Ende, ne? So, ja. Also insofern ist da schon was dran wahrscheinlich. Genau, also das habe ich auch erlebt, ne? So das man darf sich einfach, das ist die praktische Indikation, nicht täuschen lassen von dem, was man irgendwo sieht, ne? Das ist ganz viel Blendwerk und sowas wie Imposter-Syndrom, ne? Es ist ja auch irgendwo damit verbunden.
Ja, und das erhöht ja die Not, weil die Leute sitzen dann hier und sagen zu mir, alle lassen sich täuschen von mir.
Ja, ja, klar.
Also damit geht ja auch eine Abwertung der anderen einher, weil die auf die Fassade, auf die Maskierung, auf das Make-up hereinfallen, nach dem Motto, wie blöd sind die alle, dass sie sich so leicht täuschen und gar nicht merken, dass in mir dass ich nichts kann, nichts weiß, nur so tue, als ob.
Ich glaube, dass sich das auch auf der Beziehungsebene bemerkbar macht, ne? Sowas wie ich habe Beziehung versus ich bin meine Beziehung, ne? Was ja dann auch so zu manchmal Reaktionsweisen führt, worüber auch ganz viel dann im Internet geschimpft und diskutiert wird, ne? Also kannst du das so nachvollziehen? Ich bin meine Beziehung statt ich habe meine Beziehung. Ich habe
ja,
Beziehung.
Das finde ich eine ausgesprochen schöne Formulierung, ehrlich gesagt, Svenja. Weil aus so narzisstischen Nöten entsteht ja ein Unwissen darüber, was Beziehung und Bezogenheit überhaupt ausmacht. Also das heißt, das Gegenüber wird für viele Menschen dann ja nicht zu einem eigenständigen Person, mit der ich mich rhythmisiere, mit der ich in Resonanz bin, von der ich mich anregen lasse, sondern das Gegenüber wird sowas wie ein Gegenstand. Nur, dass der Gegenstand sozusagen Reize bietet, wo ich schauen muss, wie ich ihn sozusagen auf meine Seite bringe. Also das Gegenüber wird zum Besitz. Daher kommt ja auch die Rede von toxischen Beziehungen. Ja, also der andere wird zum Schmuckstück. Dann sind wir bei dieser Selfie-Kultur, wo man sich mit allen schönen, reichen und wichtigen dieser Welt eben den Best Guy in Town dann fotografiert.
Es gibt so einen weiteren Forscher, das ist ein Psychiater, Robert Cloninger, der sagt, Narzissten, er sagt tatsächlich Narzissten und nicht Narzissmus, sind nicht zu Selbsttranszendenz fähig. Das heißt, sie sind auch, wenn man jetzt in den Unternehmenskontext geht, eher nicht in der Lage, sich selbst in den Hintergrund zu stellen und für etwas sich zu engagieren, also im höheren Sinne, wenn du so willst, ne? Weil immer dieser Ich-Zweck dahinter ist. Ist es auch etwas, was du so unterstreichen kannst?
Sehr, sehr, weil, also um mich zu transzendieren, darf ich mich ja nicht mit dem verwechseln, was ich glaube zu sein. Also nachdem narzisstische Not ganz ersatzweise statt an sich selbst sich an Idealen orientiert. Also Ideale werden gewissermaßen die Ersatzorientierung. Muss ich an Idealen auf Gedeih und Verderb festhalten, ja? Und dann bin ich nicht mehr der Unternehmenssanierer, sondern ich selber bin die Sanierung. Ich identifiziere mich. Ich bin nicht mehr Klaus Eidenschink, sondern ich bin Olympiasieger. Und diese Verwechslung sozusagen der eigenen Person mit dem, was man will oder was man erreicht hat, führt dann dazu, dass ich das halt nicht aufgeben kann.
Ja.
Und dann sind einfach Haltungen wie Demut, Bescheidenheit, anderen den Vortritt lassen, die eigenen Beiträge zu dem, was gelungen ist, einfach realistisch zu sehen, vieles auch als etwas zu erachten, was der Zufall mir irgendwie aufs Tablett gesetzt hat und so weiter und so fort. Das ist dann alles etwas, was viel zu bedrohlich ist, weil immer diese innere Leere, immer dieser innere Abgrund wahrnehmbar zu werden droht und immer diese unglaubliche Scham, eigentlich nicht zu wissen, wer man ist.
Und ich glaube, auch so ein Faktor wie Integrität, ne? Also wie verhalte ich mich einfach, wenn keiner hinschaut zum Beispiel, ne? Also das scheint da auch eine Korrelation zu geben, dass das eher, ja.
Also das ist einer der sozusagen gefährlichsten Aspekte von so einer Not, dass Menschen, die darin gefangen sind, oder eine ganze Reihe von ihnen jedenfalls Ausprägungen haben, wo sie nicht mehr in der Lage sind, Schuldgefühle zu empfinden. Ja. Und jemand, der weder Schmerz noch Schuld spürt, der ist natürlich gefährlich, weil er kann seiner Aggression unter dem Label, wo gehobelt werden, fallen Späne, einfach ungehemmt dann Ausdruck verleihen und sie ausagieren. Und drum ist es schon wichtig, sich auch vor solchen Menschen in Acht zu nehmen, weil sie können einen von einem Tag auf den anderen einfach im Stich lassen und fallen lassen.
Also sind wir auch wieder bei dem Thema Täuschung, ne? Ja. Ich glaube, dass wir jetzt auch so ein bisschen bei praktischen Fragen auch angekommen sind. Und so vom letzten Aspekt jetzt so abgeleitet, ne? Was heißt das denn eigentlich? Was heißt das jetzt für Unternehmen? Also wie sollten sie damit umgehen? Weil man kann ja jetzt verschiedene Blickwinkel einnehmen, ne? Also ich arbeite mit jemandem zusammen, ich bin selber Unternehmer, ich bin betroffen. Aber wenn ich jetzt mal aus der Unternehmenssicht gucke, und jetzt die Erkenntnis habe, okay, Selbsttranszendenz, Integrität, sowas ist schwierig mit Narzissten. Gleichzeitig sind sie unglaublich leistungsbereit, ja, so arbeiten durch, work hard, play hard, hast du gesagt. Was mache ich denn da?
Na, ich
als nicht narzisstischer, jetzt habe ich auch wieder das Wort.
Formulierung auf, ja. Genau. Also, und die war genau hinschauen. Mhm. Die Versuchung, die Stärken oder die positiven oder die fürs Unternehmen nützlichen Auswirkungen narzisstischer Nöte einfach einzukassieren, sage ich, zu gebrauchen, die ist hoch, weil das ja genau der Kern dieser narzisstischen Not ist,
ja, genau.
Von klein auf sich missbrauchen zu lassen von anderen. Ja, drum kommen Menschen mit narzisstischen Nöten in Organisationen, die sie ausbeuten, so gut zurecht, weil sie kennen von der Wickelauflage an eigentlich nichts anderes. Also Ausbeutung durch andere ist mein zweiter Vorname, so ungefähr. Ja, und als Unternehmen oder als Führungskraft, wenn man es jetzt personifiziert, bin ich immer in Versuchung, sowas erstmal einfach die Hand aufzuhalten und zu sagen, nehme ich. Das ist doch wunderbar, wenn ich dem noch ein bisschen oder diejenige noch ein bisschen förder, Karriereschritte in Aussicht stelle, Bonus und so weiter, dann läuft das alles. Ja. Ein paar Prestige-Geschichten wie ein schickes Auto oder ähnliches liefer, dann kriegt man von so Menschen alles. Mhm. Genau hinschauen heißt einfach, will ich den Preis, den das hat, auch bezahlen? Und der Preis ist natürlich häufig eine hohe Demotivation im Umfeld von solchen Menschen. Mhm. Der Preis ist, dass sich Klicken bilden, die sich ideologisieren, also gewissermaßen zunehmend einen Realitätsverlust erleiden, überidentifiziert sind mit ihrer Strategie, mit ihren Zielen, nicht mehr empfänglich sind für korrigierende Zahlen, Daten, Fakten, für Kritik. Also immer mehr sich im Unternehmen dann Konkurs bilden und damit auch, auch wenn das Controlling schon lange was anderes sagt, an irgendwelchen Strategien festhalten, die abgrundträchtig sind. Und diese Entwicklung, ich habe das häufig wirklich erlebt, dass Unternehmen nicht sensibel waren für diese Kipppunkte, wo sie erst durchaus längere oder lange Zeit von solchen narzisstischen Mustern profitieren. Und dann fährt das Ganze gewissermaßen von einem Tag auf den anderen an die Wand. Da gibt's ja, jetzt nenne ich es mal Mittelhoff und Eck und andere prominente Beispiele. Bis am Tag vor dem Konkurs hat man noch irgendwelche große Reden geschwungen, wo denn das Unternehmen eigentlich hinkommen kann. Und also von daher schaut, würde ich jedem sagen, jedem Aufsichtsrat, jedem Vorstand, schau genau hin, ob du das, was dann nach der Erfolgswelle kommt, auch noch einkaufen möchtest.
Das finde ich jetzt einen super wichtigen Hinweis, Kipppunkte. Ich erinnere mich nämlich an einen Spruch, den ich unglaublich oft gehört habe. Den müssen wir halten. Den müssen wir halten, Pünktchen, Pünktchen. Das war dann eine Person, die irgendwie Geld beiseite beschafft hat, die sich nicht an Compliance gehalten hat. Aber den müssen wir halten, habe ich sehr oft gehört. Ich habe übrigens nicht so oft gehört, die müssen wir halten. Also vielleicht können wir noch mal was sagen zu Frauen und Narzissmus so aus dieser praktischen Perspektive. Warum habe ich nicht so oft gehört, die müssen wir halten?
Naja, das weiß ich jetzt gar nicht mal so, ob das so viel mit narzisstischer Not zu tun hat.
Ja, wenn wahrscheinlich dann am nicht. Ersten,
und dann halt mit Patriarchat und so weiter. Ja. Und den patriarchalischen Strukturen, die wir überall noch weiter haben und finden. Und auch da gibt's ja viele Bücher und Diskussionen darüber, ob sich jetzt männlicher und weiblicher Narzissmus groß unterscheiden. Das nach wie vor gültige Werk dazu ist von meiner Kollegin der Bärbel Wadetzki über weiblicher Narzissmus, der halt auf diesem alten patriarchalischen Mustern halt sich draufsetzt, dass Frauen dann eher co-abhängig oder co-süchtig oder co-narzisstisch werden und sich mit dem Erfolg des Mannes dann definieren und dann Frau Doktor werden. Obwohl nur der Mann promoviert ist. Das ist schon sich am Abschwächen. Ich habe mittlerweile wirklich Frauen hier sitzen, die eine klassisch narzisstische Not ausagieren, die sie auch sehr erfolgreich macht. Ja, also wo dann die dann einen Hausmann zu Hause haben, gewissermaßen, der also wo sich's genau umdreht und die in der Organisation, jetzt sage ich es mal, die besseren Männer sind. Also dann genauso hart, genauso distanziert, genauso abfällig, genauso beschämend werden oder andere halt dann eher sozusagen wieder im Klischee weibliche Formen der narzisstischen Not ausbilden und dann nicht nur einen Bereichsleiter oder Vorstandsposten in Unternehmen haben, sondern dann auch halt noch LinkedIn oder Instagram Influencer sind und auf allen Tagungen rumspringen, wo die eine Bühne hergeben. Ja, sowas gibt's ja auch.
Gibt's eindeutig. Wir sind ja noch bei der Perspektive, wie erkenne ich das und dieses Thema Diagnostik. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei YouTube mir Videos anschaue, freiwillig und manchmal holt mich die Neugier da rein, da sehe ich manchmal so Erschreckendes. Also solche Vereinfachung, so Simplifizierung und das möchte ich in Verbindung bringen. Diagnostik, also ja, wem steht es zu diagnostizieren? Und vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, dass die Menschen vielleicht ein bisschen mal innehalten, bevor sie jemand anders bezichtigen und sofort als Narzisst in die böse Ecke stellen.
Also ich würde zunächst mal jedem, inklusive uns beiden, das Recht zur Diagnose absprechen. Ja, es ist auch gar nicht so mein Blickwinkel. Also es geht ja eher darum, nicht dem anderen zu sagen, was er ist, sondern am eigenen Leib Wahrnehmungen zu entwickeln, die mir helfen, egal wie der andere ist, mit ihm gut und besser zurechtzukommen. Also wenn eine Diagnose dann nicht um dem anderen etwas um den Hals zu hängen an Label, sondern um mich selber in eine Haltung zu bringen, wo ich den anderen nicht bewerten muss, wo ich nicht ungünstig ihn bekämpfen oder überflüssigerweise mich davonlaufen muss von ihm, sondern dass meine Möglichkeiten möglichst konstruktiv auch mit Menschen in Not, also jetzt in dem Fall mit narzisstischer Not, es gibt auch depressive Not oder Leute, die von Ängsten gebeutelt sind, da geht es mir auch nicht darum zu sagen, warum hast du denn davor Angst? Da ist doch gar nichts dabei. Sondern ich kann gucken, wie kann ich mich so auf den anderen beziehen, dass der sich mit seinen Ängsten ein Stück leichter tut. Und so ist es bei narzisstischer Not ganz genauso. Und es geht nicht über Verhaltensweisen, wie es heute im Internet oder auch in Ratgeberbüchern dann häufig der Fall ist, sondern es geht ausschließlich durch eine Ausbildung der eigenen Resonanz. Also an welchen inneren Signalen von mir, und das unterscheidet sich dann bei jedem auch durchaus, kann ich denn erkennen, dass jemand eher hohl ist, also mit innerer Leere angefüllt und mir eine Show liefert? Und wo kann ich erkennen, dass jemand aus dem Kern seiner Seele mit Leuchten in den Augen sich Ausdruck verleiht? Und das kann man tatsächlich schulen, also eine bestimmte Form von subtiler Langeweile, die mit narzisstischer Not häufig einhergeht. Man kann lernen, eine bestimmte Form von sich bedroht fühlen oder misstrauisch werden, ob ich wirklich gemeint bin. Man kann lernen, eine bestimmte Form von Ansprüchlichkeit, die solchen Menschen häufig eigen ist. Ja, ich stelle mich doch da nicht an. Ich fahre auf der Autobahn noch rechts vorbei. Das ist mein Platz im Restaurant und so weiter und so fort. Das kannst du doch noch schnell machen oder irgendwie sowas. Dass man merkt, aha, ist das jetzt wirklich jemand in Not, der meine Hilfe braucht? Und dann mache ich das auch, wenn es mich eine Überstunde kostet noch. Oder ist das eine grundsätzliche Haltung, dass andere einfach dafür da sind, zu Diensten zu sein oder so? Und das ist nichts, was über den Kopf läuft, sondern das ist seinerseits Selbstwahrnehmungskompetenz.
Genau, und dazu also was kann ich spüren?
Buch auch eine ganze Menge. Das ist natürlich auch nicht heikel, weil das sind nicht unheikel, weil das sind nie eindeutige Signale, sondern die sind nur im Verbund und in der Beziehung zu dem jeweiligen Menschen dann irgendwie sinnvoll. Drum wäre das eigentlich das Erkennen und einen konstruktiven Umgang auch mit Nöten anderer zu finden, aus meiner Sicht schulfachpflichtig.
Also das ist die Resonanzfähigkeit und nicht, mir begegnet jemand, der ist mir unangenehm, der macht was, ich gucke auf Verhalten und dann bin ich sofort in Abwehr, ne? Und auch so vielleicht sofort so Gefühle von Wut und Hass, die ich gar nicht in mir überhaupt merke. Also dieses Thema, ich glaube, übertragen, was wird mir eigentlich von jemand anders übertragen? Und dafür in Resonanz zu gehen, das glaube ich, ist wichtig. Ja.
Also das ist jetzt wunderbar beschrieben, weil das Erstere von dem, was du genannt hast, wäre eher ein Hinweis darauf, dass man selber mit einer narzisstischen Not zu tun hat.
Das ist das Ding und das ist was ich mich sehr, sehr oft frage bei, wir nennen natürlich niemals Namen, aber bei Menschen, die so Tipps geben, was für wen ist es eigentlich? Wer nimmt das an? Weil diese Tipps sind nicht wirklich hilfreich, wenn es darum geht, bei mir eine Resonanzfähigkeit auszubilden und in mich hineinzuspüren und zu merken, was macht jemand mit mir? Und da denke ich auch, oder ist zumindest meine Erfahrung, dass Menschen das mal mehr, mal weniger gut spüren können. Ne? Ich glaube, es hat auch mit der Fähigkeit zu tun, Grenzen zu setzen und sie bei sich selbst überhaupt erkennen zu können. Ne? Also was sind eigentlich meine Grenzen? Und Narzissten lieben Menschen, bei denen sie über die Grenzen tappen können, oder? Also so erlebe ich das.
Ja, absolut. Und es wird ja sozusagen, es ist ja, es beißt sich ja bei solchen Tipps die Katze in den Schwanz, weil die Botschaft ist ja neuerlich, werde ideal im Umgang mit Narzissten, so wie ich das kann. Ja, also auch dort wird über Rezeptbücher und Tipps neuerlich Ideale nach dem Motto, wenn du nur meinen Tipps folgst, dann wirst du perfekt im Umgang mit toxischen Partnern.
Ja.
Aber das ist seinerseits eine narzisstische Botschaft. Mhm. Ja, also in ein Buch die 500 besten Fragen reinzuschreiben, ja, ist eine narzisstische Nummer. Entschuldigung.
Ja, ja, ja.
Weil es gibt keine 500 besten Fragen. Es gibt auch keine 100 besten Fragen. Es gibt nur Fragen, die in dem einen Kontext hilfreich sind und im anderen Kontext falsch. Mhm. Aber damit ist dann eigentlich alles gesagt. Da kann ich dann keinen Bestseller draus machen. Drum, wann immer ideale Verabsolutierungen im Spiel sind, be careful.
Das kann ich nur doppelt, dreifach unterstreichen. Die Menschen, die aber jetzt vielleicht zuhören und sich fragen, ja Mensch, ja, Resonanzfähigkeit ist gut und schön, aber oh, ich weiß nicht und ich bin abhängig und ne, das ist mein Job und mein Chef ist halt so, gehen oder bleiben. Also diese Frage habe ich auch ganz oft gehört. Ne? Also mein Chef ist so und meine Resonanzfähigkeit ist vielleicht nicht so ausgeprägt. Ich gehe trotzdem abends ins Bett und leide darunter. Aber dann habe ich eben den Job und den will ich auch nicht aufgeben, Kollegen und so weiter. Also wie kann man solchen Menschen helfen, das für sich auch zu klären?
Also das ist ja eines der wirklich schwierigsten Phänomene, die solch in die narzisstische Nöte auswerfen, dass sie gut sind darin, andere Menschen in Abhängigkeit zu bringen und dort zu halten. Mhm. Und wann immer man das also von daher ist der größte Fehler, wenn man so will, den man machen kann, sich in Abhängigkeit von solchen Menschen zu begeben, sich erpressbar zu machen, ja, weil man mal irgendwas sozusagen nicht Compliance-taugliches in der Organisation gemacht hat oder dergleichen mehr. Drum ist persönlich unabhängig zu bleiben, insbesondere eben von Menschen in narzisstischen Nöten, schon etwas, auf was ich jetzt in meinem Leben jedenfalls großen Wert gelegt habe und damit gut gefahren bin. Und wenn so Klienten zu mir kommen, die nicht glauben, sich trennen zu können aus so einer Beziehung oder Ehe, die nicht glauben, eben den Job aufgeben zu können, dann unterstütze ich die Menschen schon sehr genau, denn das wirklich wahr ist, dass sie daran festhalten müssen und helfe ihnen, die Ängste, die damit verbunden sind, dann anders zu bearbeiten, als solche ungünstigen Kompromisse zu machen. Mhm. Weil das Beschämungspotenzial, das einfach von Menschen in narzisstischem Not ausgeht, ist so hoch, dass eben man da nicht so ganz leicht damit zurechtkommt. Also wenn man da dem kontinuierlich ausgesetzt ist, leidet man wirklich Schaden.
Das denke ich eben auch. Und trotzdem ist die Grenze einfach nicht so scharf, dass man sie so ohne weiteres immer ziehen könnte. Und ich glaube...
Ja, nicht die Grenze in Bezug auf den anderen,
ja,
aber
genau,
die Grenze
ja.
in Bezug auf mich.
Auf mich, also genau. Die Grenze, auf mich.
Ich bin zum Beispiel... wirklich ein Fan davon, dass Menschen grundsätzlich keine öffentlichen Beschämungen unkommentiert als Mitarbeiter in einer Organisation hinnehmen dürften.
Ja.
Wenn mich mein Chef öffentlich bloßstellt, dann muss ich am nächsten Tag hingehen und ihm sagen, passen Sie auf, Sie können mich kritisieren, Sie können mich rausschmeißen, Sie können erklären, worin mein Fehler lag, Sie können mir die Verantwortung wegnehmen für dieses Projekt und so weiter. Aber Sie beschämen mich in der Öffentlichkeit als Person nie wieder.
Das muss mal jemand sagen können, ne? Das ist ja,
und weil das eben
braucht
so
einen Coach für.
Und weil das so selten passiert, kommen Menschen in narzisstischer Not mit solchen Beschämungsaktionen so gut durch. Mhm. Ja, das ist der Grund, warum man das eben nicht erschwert, sondern eben sozusagen ja indirekt billigt oder fördert, indem man das Maul hält und das auf sich beruhen lässt. Und das ist der Fehler, weil wenn es einmal passiert, passiert es in der Regel ein zweites, drittes und viertes Mal. Und wenn es mit dem einen passiert, passiert es in der Regel mit dem anderen und dem übernächsten auch. Mhm. darum ist so wichtig, da eine Grenze zu setzen. Und das ist vollkommen unabhängig davon, ob das jetzt aus einer narzisstischen Not passiert ist oder aus irgendeiner anderen. Das hat was mit Selbstachtung zu tun. Mhm. Weil nichts wichtiger im Zusammenleben mit anderen Menschen ist, als dass ich meine Selbstachtung aufrechterhalte.
Das würde ich auch so sehen, auf jeden Fall. Ein Aspekt ist noch, wie gehen Coaches oder Berater damit um? Da gibt es ja auch verschiedene Empfehlungen, die kursieren, ne? So, die verändern sich immer so im Zeitverlauf. So, was ich aktuell gelesen habe, geht so in die Richtung, ja, ne, schleich dich so ein bisschen an. Die Worte sind so nicht gefallen, aber so die waren, ja, schleich dich so ein bisschen an, mach so ein bisschen Buddy-Style, ne, und guck dann dem Narzissten, und da sagt man gern Narzisst, so häppchenweise zum Beispiel Zahlen zu präsentieren, die sagen, so und so viel der Bevölkerung sind narzisstisch, könnte das auf sie zutreffen. Nein, genau. Und was sagst du dazu? Also wie geht man aus der professionellen Perspektive damit um, also wenn man...
Sag mal einfachheitshalber eher, wie ich's mache. Sag
ja, mal. Vielleicht leichter.
Komm aus der Nummer.
Ja, komm aus der Nummer. Komm aus der Nummer des Rezeptbuchs raus. Ja.
Dann komme ich dann eher raus. Ja. Also ich versuche einfach einen Kontakt zu kriegen zu der Not und zu der inneren Einsamkeit, die Menschen da in sich tragen. Und das geht in der Regel auch gut. Mhm. Weil dafür, dass sie einsam sind, haben solche Menschen in der Regel ein Gespür. Mhm. Und dafür, dass sie sehr kontrolliert sind, was sie nach außen sichtbar werden lassen, weil innerlich Schamprozesse dominieren, das merken sie häufig auch. Mhm. Und wenn man sich klar macht, dass solche Menschen einfach oft ihr Leben lang keine einzige Erfahrung haben, dass ein anderer Mensch ihnen absichtslos begegnet. Mhm. Also auch nicht sie über ihren Narzissmus aufklären möchte. Ja, sondern einfach absichtslos da ist und sich dafür interessiert, was eigentlich in ihnen vorgeht, dann erntet man sehr häufig ganz viel Dankbarkeit und dann ist es überhaupt nicht so schwer. Mhm. Also ich muss dann überhaupt niemandem irgendetwas beibringen oder mich anschleichen, sondern ich brauche ein Verständnis davon, welche Art von Kontaktverhalten mit Menschen, die sowas erlebt haben, günstig und welches ungünstig ist. Mhm.
Also und kein Rezept, aber
eine Ausbildung.
Ja.
Weil auch auf Beraterseite ist es natürlich immer eine Versuchung, Kunden auszunutzen, nach dem Motto, ich bin der Beste und weil Sie nur mit dem Besten arbeiten, sind Sie bei mir richtig.
Ich sag dir, gerade Berater, ne? Also da würde ich sagen, oh ja, Sie können sehr gut verkaufen, Sie können sehr überzeugend darlegen, dass man unglaublich viel Geld ausgeben muss für diese eine Lösung. Ja, richtig.
Ja, ja, und dann entstehen eben solche narzisstischen Symbiosen, wo man sich wechselseitig vor der Großartigkeit des anderen verneigt bei jeder Begegnung. Ja, und das ist natürlich sehr effektiv, weil auf die Art und Weise wäre ich Senior Advisor, ja, also weil ich sozusagen im narzisstischen Selbstbespiegelungsspiel halt mitspiele. Und dadurch wird man ungefährlich.
Genau,
und man ein Schmuckstück. Ja. Und darum kann man auch immer auch ein Stück den Lackmustest machen. Also den mache ich dann schon auch mit solchen Menschen, dass ich sage, also pass uns auf, wenn wir irgendwie miteinander zu tun kriegen, professionell, dann wird es erstens für nicht nur angenehm, zweitens wird ihnen nicht alles gefallen, was ich tue. Ne? Und sie werden immer wieder das Gefühl haben, sie hätten das besser gleich gar nicht angefangen, was passiert. Also ich schaue schon sozusagen, ob jemand innerlich ansprechbar ist im Hinblick darauf, ob er mit jemandem zu tun kriegen möchte, der sich ihm nicht andient. Also die Fähigkeit, unabhängig zu bleiben, halte ich im Umgang mit Klienten dieser Art für den Coach, für den Berater für unabdingbar. Ich muss unabhängig sein ökonomisch, ich darf nicht auf den nächsten Auftrag schauen wollen und so weiter, sondern ich muss frei sein und den anderen freilassen können. Nur dann geht's.
Genau, und das ist gerade für Berater manchmal eine echte Herausforderung.
Absolut.
Eine echte Herausforderung, an der sie vielleicht aber auch wachsen können.
Ja, also ich bin jedenfalls meiner Selbsteinschätzung nach über die Jahre besser geworden.
Ja, genau. Meinst du auch, ne? Ist ja so eine Diskussion, hatte ich jetzt gerade bei LinkedIn, ist ja so eine Diskussion, wird man mit dem Alter besser? Also man wird nicht notwendig besser, ne? Notwendig. Aber so ein paar Dinge sind schon altersbedingt, oder? Also würde ich sagen.
Ja, würde ich schon sagen. Ja, beziehungsweise es ist einfach auch wichtig, Fehler zu machen und aus denen zu lernen. Und das gilt heute für Berater auch.
Und da braucht man eben eine Resonanz, ne? Also eine Resonanz. Und ohne Resonanz kann man alt werden und immer noch überzeugt sein, auf dem richtigen Weg zu sein. Ja, wir haben eine Stunde gesprochen. Ich fand, die Zeit ist unglaublich schnell vergangen.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht möchtest du noch ein Abschlusswort sagen, was dir wichtig ist, Botschaft an Menschen, die selbst in narzisstischer Not sind oder das vermuten oder die damit zu tun haben.
Also wenn ich selber sozusagen in Sorge bin oder zumindest so eine Vermutung habe, wie du es jetzt schön nennst, dann würde ich immer raten, zu jemandem zu gehen, der davon was versteht und mir da meine Feedback oder eine Einschätzung oder irgendwas zu holen. Mhm. Und der wichtigste Aspekt für diese Vermutung ist, dass ich in mir letztlich alles am Ende sich sinnlos anfühlt und ich mich allein fühle. Also diesen beiden Aspekte. Ja. Mhm. Und vielleicht nur in Sondersituationen. Ich mache es mal an einem Beispiel fest, wo mein ein Manager zu mir gesagt hat auf die Frage: Naja, gibt's, wenn Sie jetzt mal Ihr ganzes Leben scannen, an was erinnern Sie sich denn, wo Sie sich vorbehaltlos geliebt gefühlt haben? Und er dann sagt: Da gibt's nur einen einzigen Moment. Es kam im Prinzip wie aus der Pistole geschossen. Ja, und er sagte, geliebt habe ich mich gefühlt, als ich im Schwimmbad, im Hallenbad meiner Tochter das Schwimmen beigebracht habe und die dann auf mich zugeschwommen ist, ohne Schwimmflügelchen, und dann ihre Ärmchen um meinen Hals geschlungen hat. So. Da sind mir die Tränen gekommen. So, also wenn ich das Gefühl habe, nie wirklich gemeint zu sein oder immer eine Vorleistung zu bringen zu müssen, um die Attraktion, die Aufmerksamkeit, die sprichwörtliche Bewunderung, die Gefolgschaft, die Loyalität von Menschen irgendwie zu kriegen, wäre das eine. Oder wenn ich an mir bemerke, dass ich ohne große Federlesens andere Menschen ausbeuten und auch einfach fallen lassen kann. Also dann hätte man so ein paar Kriterien, dann lohnt sich's da mal genau hinzuschauen und nicht alleine. Und das Gleiche gilt eigentlich für Menschen, die in solchen Beziehungen in irgendeiner Art und Weise erstmal festkleben, weil man drei Kinder miteinander und ein Haus hat, weil man eben ein nettes Team hat und Kollegen und den Job mag und deshalb nicht kündigen möchte oder aus welchen Gründen auch immer sonst. Dann ist schon gut, das zu überprüfen, ob man aus Angst sich in einer Beziehung halten möchte, die chronisch Stress auslöst in einem. Ja. Und das Letzte ist, was mir wichtig wäre, ist wirklich, dass jeder überprüft, worauf er mit Bewunderung reagiert. Mhm. Weil je mehr wir ein gesellschaftliches Klima erzeugen, wo eben only the very best und die beste Version unser aller selbst und nur wenn es den ultimativen Purpose gibt, an dem man sich verschreiben kann und so weiter und so fort. Also je mehr wir dazu beitragen, dass es immer nur das Gute, Schöne, Wahre, Großartige, Starke ist, das anzustreben ist, desto mehr entmenschlichen wir. weil zum Leben gehört Schmerz, gehört Demut, gehört Scheitern, gehört Unzulänglichkeit, gehört Verletzlichkeit, gehört ein Gefühl von was ganz rohem, empfindlichen in einem selber. Und wenn wir uns wechselseitig einfach immer nur belobigen für das, was großartig ist, verlieren wir unsere aller Seelen.
Finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Schlusswort. Das möchte ich hier auch so stehen lassen. Dich ganz herzlich, ja, meinen Dank ausdrücken. Ich fand, das war ein tolles Gespräch. Und
ich danke dir.
Es ja, hat mir bis zum nächsten Mal.
Ja,
vielen Dank, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und das interessant gefunden hast. Ja, sehr, sehr würde ich mich freuen, wenn du auch Sterne vergibst, falls du das jetzt zum Beispiel bei Apple Podcast hörst oder woanders, dann ist es natürlich für diesen Podcast auch ein Qualitätsbeweis und dann wird es mehr Folgen geben. Also du unterstützt mich und uns damit, wenn du das tust. Gerne auch Kommentare. Du kannst auch meinen Newsletter abonnieren bei Substack und ja, vielleicht hörst du bei der nächsten Folge wieder rein, wenn es darum geht, Dinge weiter zu denken. Dir wünsche ich einen schönen Tag oder Abend und mach was aus den Erkenntnissen in diesem Podcast.